Wir sind dran beim Saul. Situation. König Saul hat für seinen ersten Grosskampf gegen Philister schlicht und ergreifend daneben gelenkt und ist mit einer absoluten Übermacht konfrontiert. Und steht es vor der Tatsache, dass er irgendwo Gottes Plan und Willen für das, was der Herr vorgehabt hat, nicht hat hören können, weil er selber irgendetwas vorweggenommen hat. Das ist die Situation. Wir haben es davon gehabt, von dieser saulischen Reaktion, von dieser saulischen Haltung. Und jetzt ist es so, dass jetzt eigentlich die Situation ist, dass der Kampf jetzt wird anfangen, weil nur mit der Tatsache, dass Saul auf die Idee gekommen ist, nicht wollen zu hören, haben die Philister nicht gefunden, ja, dann warten wir auch noch ein paar Jahre, bis wir wieder kommen. Es wird so gut gesagt, die sind mit drin und dort steht er jetzt. Und jetzt ist es so, dass einfach die Situation ist, die Philister sind mit im Land, haben alle Schmieden genommen, Schwerter haben sie sowieso keine. Und irgendwo stehen sie einfach da vor einem Kampf, wo absolut aussichtslos ist. Und das ist die Situation vom Saul. Und wenn wir jetzt das anschauen miteinander, möchte ich mich bewusst ein bisschen auf den Saul fokussieren, auf all seine Sachen. Und zu mir hat einen anderen Fokus, vor allem auf Jonathan ein Stück weit auch. Und ihr könnt euch nachher ein bisschen überlegen, oder schon vorher überlegen, ja, welchen Weg, welche Linie von diesen Zwillen weiter wählen. Es ist ein langes Kapitel, ich werde es nicht vorlesen, das tue ich jetzt sparen. Ich werde das kurz zusammenfassen und dann werde ich ein paar einzelne Verse mit euch anschauen, von dem her. Also. Sie ist im Land, irgendwann kommt der Jonathan auf dich, jetzt gehen wir mal schauen, jetzt mal machen wir mal etwas, aber dem Vater sage ich mal nichts davon. Der Saul hockt unter seinem Granatäpfelbaum, schaut seinen Mantel ein bisschen an und hat keine Ahnung, was er machen soll. Jonathan geht, macht etwas, legt ein Vlies aus, ein interessantes Vlies, um zu schauen, ob der Herr schlussendlich drin ist, in dem, was er machen will. Und der Herr ist drin, er geht, bringt den ersten kleinen Sieg über etwa 20 Mal auf einem kleinen Ackerfeld und nachher passiert ein Gottesschrecken. Der Herr kommt, ehrt das, greift ein und macht ein riesen Chaos innerhalb der Philister Armee. Und dort geht es richtig drunter und drüber. Und irgendwann merkt der Saul, dass irgendetwas passiert ist. Und findet, ah, okay, jetzt gehen wir auch kämpfen. Versucht halb fromm das Ganze zu handeln. Es klingt ihm nicht so wirklich. Sie sind relativ erfolgreich im Kampf. Dann kommen sie in Stress. Der Saul reagiert übereifrig. Spricht einen total bescheuerten Fluch aus. Und es bricht natürlich die Falschen. Es bricht Jonathan. Und Jonathan hält sich nicht an, was der Vater vorgeht, weil er keine Ahnung hat, weil er weg war, weil er nicht rum war. Oder? Und mit dem Ganzen wird eigentlich der Sieg, der gross hat wollen, nur zu einem kleinen Sieg. Der Saul erkennt nachher, dass irgendetwas schief gelaufen ist im Ganzen, versucht den Weg vom Herz zu finden, hat aber immer noch sein eigenes Ego, das ihm wichtiger ist, sein Ruf und sein Name. Und macht dann eine zweite dumme Bemerkung. Spricht etwas Neues wieder bescheuert aus, schlussendlich. Hat einen Teilsieg gegen die Philister errungen. Hat dank dem Volk den Sohn nicht verloren. Und steht jetzt mit einem Halbwertssieg da gegen die Philister. Das ist die Geschichte. Super. Das ist das Kapitel 14. Und jetzt möchte ich mit euch ein paar Sachen anschauen. Ein paar Versen, ein paar Haltungen vom Saul, die einiges über ihn aussagen, über seinen Zustand, über dort, wo er ist, was der Mann irgendwie schlussendlich für eine Einstellung, für eine Perspektive, für einen Blickwinkel hatte. Das erste für mich ganz interessant, oder? Ist der erste Vers selber. Jonathan geht und macht irgendetwas. Und sagt, komm, wir machen etwas, aber meinem Vater sage ich nichts. Was das jetzt über Jonathan aussieht, das können wir jetzt mal dahingestellt, das können wir vielleicht noch anschauen. Ich finde es viel spannender, was sagt das über den Vater aus? Was sagt das über den Vater aus, wenn der Sohn seinem Königsvater nicht will sagen, was er machen will? Also ganz offensichtlich sagt es zumindest so viel aus, dass er ihm nicht vertraut und das Gefühl, dass er ihm guten Rat bekommt. Das ist schon mal das Erste, wo ich denke, wo offensichtlich ist. Der Vater oder der Sohn denkt, mein Vater gibt mir sicher keinen guten Rat. Also muss ich mal sicher nicht mit ihm erzählen, was ich vorhabe, weil sie wahrscheinlich findet das nicht gut und denkt, ja, das ist eine Wahnsinnigkeit und was auch überhaupt. Und weiss nicht was alles. Jedenfalls würde er ihn sehr wahrscheinlich nicht motivieren zu dieser Tat. Also findet er, sage ich lieber nichts. Und so geht er. Und der Saul ist dort, eben hockt um den Granatenbaum und hat das Volk gezählt, das bei ihm war. Etwa 600 Mann. Und dann kommt der Vers, wo ich gefragt habe, warum steht der Vers überhaupt drin? Die werden es dann noch merken, warum ich mir die Frage gestellt habe. Vers 3 heisst es, und Ahia, der Sohn Ahitubs, des Bruders Ikabots, des Sohnes Pinhas, des Sohnes Elis, des Priesters des Herrn zu Silo, trug den Priesterschurz. Okay. Okay, also. Und? Der Mann hat schlussendlich fast die ganze Zeit nichts zu tun gehabt. Der Mann kommt einfach erst sehr spät wirklich ins Spiel, und zwar richtig ins Spiel, bevor es die ultimativste Katastrophe gibt. Und das ist auch nicht ganz die Idee. Das werdet ihr dann auch noch merken. Aber die, der Vers, und ich bin wirklich bleiben stehen, dachte, warum steht das überhaupt drin? Weil nachher kommt nichts mehr. Weil normalerweise, wenn der Priester erwähnt wird, wird dann irgendwann gefragt, gehört, was der Herr sagt, geht der Rat vom Herr weiter und nachher wissen die Leute, was sie machen sollen. Hier wird er erwähnt und dann passiert nichts mehr mit ihm. Und sie haben nicht gemerkt, dass der Jonathan weggegangen ist. Niemand checkt. Und nachher hat der Jonathan etwas gemacht dort, ist gelaufen, etwas Interessantes, bewirkt eben schlussendlich. Und der Teil da jetzt einfach bewusst ein bisschen raus, weil da kommt der Saal gar nicht vor drin. Die Jonathan macht dort etwas, eigentlich wirklich etwas Geniales. Und der Saul hockt immer noch unter dem Graten von Bomben, keine Ahnung. Er ist irgendwo nicht im Zentrum des Geschehens. Weil er offensichtlich nicht von Haltung her so positioniert ist, dass er im Zentrum des Geschehens sein kann. Weil er nicht so die Herzenshaltung und die Haltung hat, dass der Herr mit ihm wirklich Vollgas machen kann, was er wollte. Der Jonathan macht etwas, bewirkt schlussendlich den ersten kleinen Sieg, der eine ganz grosse Konsequenz hat. Und nachher, wo es schon richtig drunter und drüber gesagt, plötzlich, im Vers 16 heisst es nachher, und die Wächter Saul zu geben, in jedes Amt, wie das Getümmel hinterher ging, da sprach Saul zu dem Volk. Hä? Plötzlich geht dort irgendwo Post ab. Und sie sehen, dass die Post geht ab und der Saul hat keine Ahnung. Und das Erste, was er machen muss, ist noch speziell legen, dann kommt für den König. Ja, wer fehlt jetzt überhaupt von meinem Volk? Was ist überhaupt los? Und dann merkt er, mein Sohn und seine Waffenträger, die zwei fehlen. Einfach die zwei. Und alle anderen sind da. Und er ist da und hat einfach wirklich keine Ahnung. Er checkt es nicht. Und so steht er dort. Und nachher kommt irgendwo so ein frommer Anflug. Vers 18. Da sprach Saul zu Ahia, bringe den Ephod herbei, denn er tut den Ephod zu der Zeit von Israel. Jetzt wär echt Zeit vom Priester gewesen, oder? Jetzt wäre Zeit vom Priester gekommen, oder? Wäre gut gewesen. Zeit vom Priester, eigentlich. Vers 18. Und nachher passiert Vers 19. Und als Saul noch mit dem Priester redete, wurde das Getümmel im Lager der Philister immer grösser und Saul sprach zu dem Priester, vergiss es, lass es sein. Das ist eine absolut dumme Entscheidung. Völlig bescheuert. Er hat unbedingt sollen hören, was der Priester vom Herrn gehört hat. Er hat unbedingt noch sollen warten, trotz dem Getümmel. Trotzdem mit Tümmel hat er hören, was der Herr dem Priester sagen will. Er macht es nicht. Er schaut auf die äußeren Umstände, denkt, okay, da geht der Kampf ab, jetzt müssen wir helfen. Ganz sicher, Jonathan war echt nicht in Gefahr, weil er mit dem Herr unterwegs war. Jonathan war gar nicht in Gefahr. Aber der Saul hat gar nicht gewusst, was für eine Kriegstaktik er wählen sollte. Und er geht und kriegt und geht drauf los. Und es kommt nachher zur Situation, dass er plötzlich in Stress kommt. Kommen wir dann gleich dazu. Aber dann habe ich gesagt, es könnte ja sein, dass jetzt in dieser Situation, wo der Priester dort der Herr gefragt hat, dass der Herr vielleicht gesagt hat, weißt du, lass mal schnell. Schau mal noch, dass deine Männer genug gegessen haben. Schau mal, dass sie satt sind und genug Energie haben. Das ist nur so eine dumme, einfache, menschliche Bemerkung von mir jetzt. Aber das hätte können sein. Ich glaube, der Herr hat mir noch viel mehr gesagt, los, ich hätte eine Kriegsstrategie. Weil das sehen wir extrem viel, wenn wir das Alte Testament lesen. Dort, wo ein König oder ein Richter oder ein Priester oder ein Prophet der Herr gefragt hat, um zu schauen, wie sie kämpfen sollen, hat der Herr immer einen Vorschlag gehabt. Immer wieder. Ein Beispiel ist der Gideon. Auf den werden wir global nicht sprechen kommen. Das andere, das beste Beispiel für mich von Kriegsstrategie ist das von Josaphat. Josaphat war ein König, der gemacht hat, was der Herr wollte. Der hat gesehen, dass der Find kommt, das erste, was er macht, er fällt auf die Knie, Vater Herr auf anbeten und sagt, Herr, was soll man machen? Und der Herr sagt, weißt du, jetzt machst du es so. Morgen Morgen stellst du mir, glaube ich, 100 Männer auf, die mich anbeten. Und dann werde ich kommen. Dann werde ich kommen und hat eine gewaltige Sieg davon. Der 3 Tage lang haben sie Beute geschleckt nachher von diesem Sieg. 3 Tage lang. Und die Kriegsstrategie war, stell mir 100 Mal von mir anbeten. Auch hier bin ich überzeugt, der Herr hat eine Kriegsstrategie gehabt. Und der Saul verpasst sie schon wieder. Schon am Anfang hat er es verpasst, weil er selber geopfert hat. Weil der Samuel wäre ja kurz, wenn wir sagen, was er machen sollte, oder? Das wäre die Idee gewesen. Aber der Samuel sagt nur, du hast töricht gegangen und läuft ihm davon, haben wir letztes Mal angeschaut und kommt nicht mehr. Und sagt nichts mehr. Und hier schon wieder. Übereifrig, übereilt. Geht er einfach rein anhand von seiner Abschätzung und seinen Überlegungen und läuft einfach rein. Und dann kommen sie in Bedrängnis. Vers 24, der Herr hat ihnen Sieg gegeben, Vers 23 Sieg gegeben. Und dann, Vers 24, und dann sind sie in Bedrängnis gekommen. Und was macht er in Bedrängnis? Im Vers 24 in Bedrängnis macht er wieder etwas total bescheuert. Weil er natürlich vorher nicht gewusst, was er machen muss. Er kommt dann und sagt nachher, okay. Und als die Männer in Israel in Bedrängnis kamen, an einem Tag belegte es all das Volk mit einem Fluch und schwor, verflucht sei jedermann, der etwas isst bis zum Abend, bis ich mich an meinen Feinden räche. Da aß das ganze Volk nichts. Was ist das für eine dumme Idee? Warum sollen die nicht essen? Was ist der Grund, nicht zu essen? Ja, man könnte auch eine Zeit verlieren, man sollte jetzt gar kein Schlägeln. Stattdessen. Also mir kommt nichts anderes in Sinn. Es ist auch eine reine Angstmache vom Saul, zum Versuchen, sein Ziel zu erreichen. Und die Folgen sind völlig katastrophal eigentlich. Zum Glück werden sie noch abgewendet. Weil, oh Wunder, ist immer das Gleiche. Jemand hat es nicht gehört. Jemand hat es nicht mitbekommen, dass er einen Fluch ausgesprochen hat. Wer? Sein Sohn. Sein Sohn. Und was macht sein Sohn? Der dumme Sohn geht her und nimmt von dem Honig. Vers 27 nachher, oder? Was ist interessant? Und führt es in die Hand. Da strahlten seine Augen. Also es hat ihm definitiv gut getan. Aber das Problem war, er hätte nicht dürfen. Saul im Eifer innen. Nicht essen! Weil wir den Krieg führen, in seiner Art und Weise. Auch hier hätte der Priester fragen können. Unter Bedrängnis hätte der Priester immer gefragt, du, lass mal schnell. Ach ja, frag mal der Herr, was wir machen sollen. Kommt ihm nicht in den Sinn. Er verflucht sein ganzes Volk. Und das ist offensichtlich wirklich eine dumme Idee. Sein Sohn sieht das. Nachdem ihm einer sagt, also, du hast etwas gemacht, der Vater sieht, hast du nicht sollen, sagt ihm, da sprach Jonathan, mein Vater bringt das Land in Unglück. Seht, wie stand sind meine Augen geworden, weil ich wenig von diesem Honig genommen habe. Und dann vom Vers 30, und das finde ich gerade so wichtig, ganz spannend nachher, hätte doch das Volk heute gegessen von der Beute seiner Feinde und es gemacht hat, wäre dann die Niederlage für sie nicht noch viel größer geworden. Wenn wir im Kampf plötzlich auf die Idee kommen, auf unsere eigenen Mittel zu setzen, schmälern wir den Sieg, den der Herr bringen könnte. Wir dämpfen das, was er machen kann. Wir stehen ihm im Weg, damit er mehr wirken kann. Wenn wir mit eigenen Vorzideen kommen, wie wir jetzt den Krieg führen könnten, dann geht völlig in die Hose. Der Schuss geht total hinten raus. Völlig. Selber in seinem Eifer. Und nachher haben sie die Flister da, da heisst es im Vers Endis von Michmas bis nach Ayalon vertrieben, das waren etwa 20-25 Kilometer. Oder? Und nachher passiert etwas. Dann passiert etwas ganz Bescheuertes als Konsequenz vom Fluch. Vers 32. Und das Volk fiel über die Beute her und sie nahmen die Schafe und Rinder und Kälber und schlachteten sie auf der Erde und das Volk aß das Fleisch samt dem Blut. Ja, ja, gern Tartar. Wirklich. Aber das ist nicht gut so. Weil sie so Hunger hatten, aufgrund von dieser dummen Furzidee vom Saul, machen sie einen der gröbsten Fehler, die das Volk Israel überhaupt hätte machen können. Und es ist interessant, es geht hier um eine Ebene, die sogar wir Heiden nicht machen sollen. Wichtig. Apostelgeschichte 15,20 legt Jakobus ganz wenig auf die Heiden, was sie machen müssen. Unzucht, Götzenopfer, Götzenopferfleisch und Blut. Diese vier Sachen, die sollen auch die Heiden nicht machen. Sie sollen nicht Blut essen. Weil im Blut ist Leben. Ein dummer Fluch führt zu einer viel schlimmeren Konsequenz. Dazu würde ich noch etwas sagen. Das ist mir wichtig. Ich komme später ganz sicher noch auf das zu reden. Und so wirkt er eine unglaublich viel grössere Sünde, eine viel grössere Dummheit, als wenn er nichts gesagt hat, logischerweise. Oder? Und dann kommt wieder seine Frömmigkeit, wo er ein Stück weit geht zu Tag und dann plötzlich sagt, Vers 3, oder? Da sagte man das Saul an, das Volk versündigt sich dem Herrn, oder? Er sprach, ihr habt gefrevelt, wälzt her zu mir einen grossen Stein, oder? Und er sagt, los, bringt euch Viecher, dann tun wir hier Opfer und er baut dem Herrn einen Altar. Das ist das erste Mal, dem Herrn Altar bauen, ich glaube auch das letzte Mal übrigens. Und dann plötzlich merkt er, das ist wirklich nicht gut, was sie jetzt machen. Das müssen wir ändern. Aber dass er ursprünglich der Grund war für die Dummheit, das checkt er nicht. Der Saul hat grundsätzlich keine langfristige Perspektive. Er kommt doch nicht mehr rüber nachher. Er ist immer nur von anderen Sachen gelegt, das werden wir dann auch sehen. Aber nicht von einem Blickwinkel, was der Herr machen könnte, gibt es nicht in seinem Leben. Er ist nicht sein Blickwinkel, überhaupt nicht. Sondern er sieht einfach jetzt den Krieg und will den Kampf gewinnen. Möglichst viel, oder? Und nachher merkt er, das ist falsch, dann müssen wir etwas korrigieren. Das ist gut, dann korrigiert er das, oder? Und nachher will er weiterkämpfen, oder? Vers 6 geht er weiter, sagt, okay, also lasst uns noch die Nacht hinabziehen, dann fließt er nach und sie berauben, bis es Licht am Morgen wird, dass wir niemand von ihnen übrig lassen. Sie antwortet, tu, was dir gefällt. Okay, also, und das ist wieder seine Idee. Komm, jetzt gehen wir einfach aber. Und jetzt ist gleich zum Glück der Priester doch noch da. He? Der Priester ist doch noch da und jetzt wehrt sich der, oder? Und sagt er aber, oder? Aber der Priester, lasst uns erst hierher vor Gott treten. Sehr, sehr gute Idee. Ganz, ganz gute Gedanken. Es ist immer gut, bevor man etwas macht, vor ein Herz zu treten und zu schauen, was der Herr dazu sagt. Und dann befragen sie den Herr. Und was passiert? Der Herr gibt keine Antwort. Der Herr gibt keine Antwort. Und da möchte ich eine kurze Klammer auftun. In unserem Leben. Wenn wir den Herr fragen und er keine Antwort gibt, kann es mehrere Gründe haben. Einer davon ist, dass er schon lange gesagt hat, was Sache ist und wir es nicht wahrhaben wollen. Oder es vergessen haben. Dann sollten wir darüber nachdenken, was es ist. Oder es ist das Gleiche wie hier. Und das hat der Saul erkannt. Der Saul hat erkannt, der Herr hat mir keine Antwort, also muss irgendetwas falsch sein im Staat Israel. Irgendetwas muss nicht stimmen. Und das hat er gemerkt. Das hat er gemerkt. Das hat er gemerkt. Wenn der Herr dir nicht antwortet in deinem Leben, könnte es sein, dass du an einem Ort schief stehst. Und du zuerst das musst korrigieren. Weil es ist mir wichtig, der Herr wird dich auf Abwägen nicht leiten. Der Herr will dich auf dem Weg leiten, aber nicht auf dem Abweg. Also du musst zuerst vom Abweg wieder auf den Weg kommen, dann kann er dich wieder führen. Und wenn du im Schilf stehst, weil du irgendeine Dummheit gemacht hast, weil du, hört mich, vor 20 oder 25 Jahren einen Fluch ausgesprochen hast über dein Leben, kann es sein, dass der Herr dir dort nicht antworten kann. Ganz, ganz etwas Wichtiges. Wir werden das nicht alles genauer anschauen. Wenn wir etwas aussprechen, nimmt es der Herr sehr, sehr ernst mit dem, was wir sagen. Er nimmt es sehr ernst. Und er hat hier den Fluch vom Saul absolut ernst genommen. Darum hat er ihm nicht geantwortet. Weil jemand den Fluch gebrochen hat. Der Fluch gebrochen hat. Hätte er nicht so machen, der Jonathan. Hätte er nicht so machen. Bei aller Dummheit, rein vom Prinzip her, hätte er den Fluch nicht dürfen brechen. Hat er aber gemacht. Das heisst, der Herr nimmt uns auch in dieser Situation sehr, sehr ernst und lässt genau, was wir sagen. Und die, die uns jetzt Abend waren, die wissen ganz, was Matthias gesagt hat zum Thema, was wir auf Erden binden, wird im Himmel gebunden sein. Was wir auf Erden lösen, wird im Himmel gelöst sein. Was wir aussprechen, das wirkt. Das hat Macht, das hat Kraft. Und wenn wir natürlich Zeug aussprechen, das nicht gut ist, über uns selber, beispielsweise, das habe ich schon manchmal gehört übrigens. Schon manchmal Gebet gehabt und ich gemerkt, oh, da hat irgendjemand etwas über sich ausgesprochen, und er nicht erzählt. Das sollte man jetzt aber gerade wieder rufen, sonst geht es nicht weiter. Oder? Und das ist genau die Situation. Wenn wir etwas aussprechen und das nicht wieder rufen, werden wir in diesem Bereich nicht weiterkommen. Das geht nicht. Der Herr kann nicht reden, weil es steht ein Fluch im Weg, und der Fluch, der steht. Der steht. Den können wir nicht wegnehmen. Der ist ja so. Ich kann ja gleich nicht. Ist ein Beispiel davon. Das ist nicht einfach nur eine Aussage. Das ist viel mehr und hat ziemlich viel Macht. Und auf das hockt der Find ganz sicher drauf und nützt es aus. Ich kann ja gleich nicht. Ganz wichtig, das sind Sachen, die wir in unserem Leben festlegen. Und hier war es so, dass genau so passiert ist. Wer ist, ob schon ich es gesagt habe, der ist verflucht, auf gut Deutsch, durch das kommt etwas Negatives in die Situation hinein, Blockade kommt rein. Und der Herr antwortet nicht. Wegen dem. Wegen dieser Aussage. Und nachher weiss er, okay, also, und es kommt wieder so eine halb fromme Situation, oder eine fromme Situation, dann müssen wir jetzt loswerfen und schauen, was Sache ist. Und in dem Sinn macht er die nächste Dummheit. Die Idee vom Loswerfen ist gut. Finde ich in Ordnung. Denn so wahr der Herr lebt, der Heiland Israels, auch wenn sie bei meinem Sohn Jonathan wäre, die Schuld, oder? Soll er sterben, aber niemand aus dem ganzen Volk antwortete ihm. Schon interessant. Er muss zumindest der, der ihm gesagt hat, er hätte es nicht sollen essen, hat ja gewusst, was Sache ist. Dass der Jonathan gegessen hat, oder? Niemand hat etwas gesagt. Und nachher geht er her und macht das Richtige. Er lässt den Priester loswerfen. Und oh Wunder, das Los fällt auf Jonathan. Klar fällt es los auf Jonathan. Der Herr weiß schon, wo die Schuld liegt. Das ist nicht das Problem. Oder? Und nachher kommt die Situation, wo er wirklich aber sagt, wenn es mein Sohn ist, dann sollte der sterben. Ja, und was? Hallo? Wir können doch das so anders lösen. Vielleicht hat man sich überlegen können, ob der Fluch gleich eine Dummheit war. Und so, okay, dann nehme ich vielleicht wieder den Fluch zurück. Ich verliere zwar vordergründig mein Gesicht vielleicht ein bisschen, aber das ist natürlich etwas, was im Saal nicht möglich war. Da geht natürlich nicht, das Gesicht verlieren. Nein, ja nicht. Das Gesicht, da darf man nicht verlieren. Ja nicht. Nicht einmal in einer Akutsituation, wo das Gesicht nicht verlieren, oder? Vers 44, da sprach er, Gott tue mir dies und das, Jonathan, du musst des Todes sterben. Notiert, kann er nicht kehren. Notiert kann er nicht drehen und sehen, das Ganze ist, glaube ich, nicht so clever aufgesetzt von mir. Das hätte ich, glaube ich, anders machen sollen. Und zum Glück ist dann das Volk da, wo dann schlussendlich sagt, hey, hallo, geht's noch? Aber das Volk sprach zu, als sollte Jonathan sterben, der dies grosses Heil in Israel verbracht hat. Das sei ferner, so wahr der Herr lebt. So wahr der Herr lebt, es soll kein Haar von seinem Haupte auf die Erde fallen, denn Gott hat heute durch ihn geholfen und so löst das ganze Volk Jonathan aus, sodass er nicht sterben musste. Ich habe mal eigentlich gemeint, dass der König dem Volk vorausgeht, nicht umgekehrt. Der Saul hat es wirklich nicht im Griff gehabt. Und man merkt anhand dieser Geschichte, dass sein geistlicher Zustand wirklich schwächlich war. Er hat wirklich einen schwächlichen geistlichen Zustand gehabt. Weil er dann schon am Anfang, wo es darauf angekommen ist, nicht gehört hat. Er war nicht gehorsam gewesen. Er war nicht gehorsam gewesen und hat es verdummt. Und jetzt sehen wir in der ganzen Geschichte jedes Mal wieder eine verkehrte Haltung, eine Haltung, die schlussendlich nicht nach Gottes Willen zuerst fragt, sondern, ja, was denken die anderen und das muss ich jetzt machen, damit es gut kommt. Also, dass er den Herr fragt und sagt, Herr, was ist dein Plan? Wo er anfängt, verwirft es wieder, zwischen ihnen plötzlich verwirft es wieder, fragt gar nicht erst danach und am Schluss, irgendwann ist der Priester auch jetzt bunt, und sagt, jetzt wollte ich aber zuerst noch schnell den Herr fragen, bevor wir weitergehen, oder? Die dritte Situation sagt er so, nein, da darf ich jetzt ein bisschen gut mal noch den Herr fragen. Und zum Glück sagt er halt zumindest, ja, es wäre nämlich er, bei Nacht und eben auszogen und glaubt mir, das hätte nicht funktioniert. Da wäre wieder ganz schlecht rausgekommen, da hätte man einfach für nichts Leute geopfert und hätte garantiert keinen Sieg über die Philister können vollbringen nachher. Wirklich nicht. Oder? Und so steht der Saul jetzt am Schluss da, hat ein paar wirklich dumme Sachen gemacht, dumme Aussagen gemacht. Das Volk muss den Sohn noch retten, der schlussendlich der war, der den Sieg hervorgerufen hat. Und so ist der Saul schlussendlich mit einem mittelmässigen Sieg über die Philister davongekommen. Ist aber nicht so viel daraus geworden, schlussendlich. Da gäbe es doch einen anderen Weg, wo man könnte schreiten könnte, gell?
Hallo zusammen. Gut, ja. Drehen wir noch einmal zurück, gehen wir den Anfang der Geschichte. Das ist immer so ein bisschen lustig, jetzt sind wir schon am Ende, jetzt fangen wir vorne an. Israel steht diesen Philister chancenlos gegenüber. Mir so ein Beispiel gekommen, aus dortiger Zeit, es ist so wie, wenn die Amerika würde das Fürstentum Liechtenstein angreifen. Joschi hat mir daheim gesagt, dass Fürstentum Liechtenstein eines der wenigsten Länder ist, das einzige Land, das gar keine Armee hat. Die haben nur etwa 120 Polizisten und nur 30 Aktive. Und Israel hat nur zwei Männer gehabt, die sich bewaffnen konnten, der Saul und der Jonathan. Also die Philister sind da gewesen, chancenlos für Israel, völlig aussichtslos. Und dann hat der Jonathan eine gute Idee gehabt, im Vers 1. Es begab sich eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu seinem Waffenträger sprach, komm, lass uns hinübergehen zu der Wache der Philister, die da drüben ist, aber seinem Vater sagte er nichts. Der Jonathan hat dort etwas gemacht, wo ich vorbereitet habe, das muss ich mir merken, das will ich mir merken. Und zwar hat der Jonathan nicht auf die Übermacht geschaut. Er hat nicht auf die zahlenmässige Überlegenheit der Philister geschaut, sondern hat sich auch nicht fesseln von den Umständen, die waren, sondern hat einfach auf Gott vertraut. Er hat gewusst, ich habe einen Gott und der kann Wunder tun. Und mit dem gehe ich jetzt. Komm, Waffenträger, jetzt gehen wir mal zusammen. Er hat seinen Vater nicht in den Plan eingeweiht, eben sagt etwas über einen Vater aus, sagt etwas über einen Sohn aus. Der Jonathan hat gewusst, was für einen wankelmütigen Vater das er hat. Keine Ahnung, was soll er? Das ist eine blöde Idee, sicher nicht. Und er sind sowieso viel stärker. Oder was auch immer. Kann man fast nicht vorstellen, dass der Saul gesagt hat, mal ist eine gute Idee, probier es doch aus, Jonathan. Auf jeden Fall ist der Jonathan gegangen. Im Psalm 20, 8 heisst, jene verlassen sich auf Wagen und Rosse, wir aber denken an den Namen des Herrn, unseres Gottes. Nimm die Situation wirklich in dein Leben ein. Wir stehen auch Kämpfe gegenüber, wir haben auch unsere Kämpfe. Auf was schauen wir? Schauen wir auf die Umstände oder schauen wir auf den Herrn, wo alles möglich ist? Auch in deinem Leben, es ist ihm alles möglich. In meinem Leben, es ist ihm alles möglich, er kann Wunder tun. Ich glaube, da können wir den Jonathan wirklich als Glaubensvorbild nehmen, wie er gehandelt hat. Im Vers 6 heisst es nachher, und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger, komm, lass uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Hier sagt er, komm, wir gehen über zu diesen Unbeschnittenen. Das Volk Israel ist beschnitten gewesen. Was heisst das? Das war wirklich das Zeichen gewesen vom Bund zwischen Gott und seinem Volk. Und auf das hat sich der Jonathan hier berufen, auf das Bundesverhältnis, das Gott mit Israel gemacht hat. Er hat gewusst und hat hier bekannt, hey, ich glaube an einen Gott, den Gott von Israel, der der wahre und lebendige Gott ist. Und die unbeschnittenen Philister, die nur an tote Götze glauben. Römer 8, 31 heisst von Paulus, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Das ist genau das. Wenn der Herr für uns ist, kann niemand gegen uns sein. Im 1. Samuel 17, 26, der David mit dem Goliath, da sprach David zu den Männern, die bei ihm standen, was wird man dem tun, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel wendet? Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Hier wieder das Gleiche, der David auch, hier der unbeschnittene Philister. Ich glaube, der David und der Jonathan haben wirklich auch ähnlich gedacht. Ich glaube nicht, dass es beim Jonathan die Situation einfach so der Mut aus der Verzweiflung raus war. Und ich glaube nicht, dass er irgendeine Heldentat-Aktion wollte starten da. Oder einfach wollte schauen, dass er selber gross rauskommt. Sondern er hat wirklich auf den Gott gehofft und dem vertraut. Und gewusst, hey, das ist der Einzige, den ich sich rausretten kann. Und er sagt, vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Der Herr ist nicht auf eine starke Armee angewiesen. Er kann durch viel oder durch wenig retten. Und das hat der Jonathan gewusst und das hat er geglaubt. Im Richter 7,2 heisst vom Gideon, der Herr aber sprach zu Gideon, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, das ich Midian in seine Hände geben sollte. Israel könnte sich rühmen wider mich und sagen, meine Hand hat mich errettet. Auch da wieder hat Gideon die Armee klein gemacht, damit der Herr hat gesagt, es soll mein Sieg sein. Nicht das Volk nachher denkt, sie haben es selber gemacht. Nimm weniger Leute mit, weniger Leute mit, weniger Leute. Vielleicht mögt ihr euch an die Situation erinnern, wo das letzte die irgendwie direkt aus dem Wasser getrunken haben, noch mithaben können. Auch der David war der Jüngste von der Familie, der auch den Vater eigentlich noch vergessen hat, zuletzt, wo es um Salbe gegangen ist, wo der Superheld Goliath mit einer Steinschleuder besiegt hat. Auch die hat der Herr wollen sagen, ich besiege den Goliath. Jesus selber hat mit 5 Brot und 2 Fisch 5'000 Mal zu essen gegeben. Auch die, der Herr macht gern mit wenig etwas Grosses. Unser Gott hilft und rettet durch wenig, durch sehr wenig. Das müssen wir uns merken. In Markus 15,20 heisst es, und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und zogen ihm seine Kleider an. Jesu Kreuzigung und Tod, und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten. Jesus ist, es hat so nach einem Verlust ausgesehen. weit weg von einem Sieg, wo sie Jesus an das Kreuz genagelt haben. Und er hat Teufel und Dämonen besiegt ihn. Die Hölle und der Tod. Das war der allergrösste Sieg, den die Weltgeschichte je erlebt hat. Dann an dem Kreuz. Vorhang verrissen. Die Sonne abgestellt. Und es hat so nicht nach einem Sieg ausgesehen. Ich glaube, da müssen wir wirklich ein bisschen schmücken für unser Leben. Auch wenn es nach Verlieren aussieht, mit dem Herr ist noch lange nicht verloren. Auch wir stehen Herausforderungen gegenüber, haben Lasten zu tragen, haben unsere Kämpfe zu kämpfen. Der Feind will uns mehr oder weniger tagtäglich zu Fall bringen. Vergessen das nicht. Manchmal spüren wir es, manchmal nicht. Und ich glaube, wir müssen mehr und mehr einfach den Glauben bitten, den Jonathan hatte. Dass der Herr in viel oder wenig helfen kann. Nachher im Vers 7 bis 10 heisst es, da antwortete ihm sein Waffenträger, tu alles, was in deinem Herzen ist, geh nur hin, siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz will. Jonathan sprach, wohlan, wir gehen zu den Männern hinüber und zeigen uns ihnen. Werden sie dann zu uns sagen, steht still, bis wir zu euch herankommen, so wollen wir an unserem Ort stehen bleiben und nichts ihnen hinaufgehen. Werden sie aber sagen, kommt zu uns herauf, so wollen wir zu ihnen hinaufsteigen. Dann hat sie der Herr in unsere Hand gegeben. Das soll uns zum Zeichen sein. Was ich noch schnell möchte, ist zwei, drei Worte zum Waffenträger verlieren. Das war ein cooler Mann. Der ist einfach mitgegangen. Der hätte im Jonathan auch können sagen, wie chancenlos das sein Plan ist. Der kann sagen, Jonathan, geh doch allein. So eine Chance los, wenn du nur ein klein menschlich dick ist, sagst du, das ist ein blöder Plan. So eine Übermacht mir zwei, was wollen wir? Zwei Männer, ein Schwert. Aber der Waffenträger war wirklich voll Geist und voll Glauben. Auch dort habe ich gemerkt, wenn uns jemand eine Idee sagt, was er machen will, redet nicht schnell. Sag, ja, das ist Chance. Sagen wir manchmal, so schnell, ah, nicht, das geht nicht. Überleg doch. Auch dort. Manchmal sind wir Waffenträger. Sollten wir mit jemandem mitgehen. Ich glaube wirklich, der Jonathan hat nicht eigenmächtig gehandelt. Er hat keine Heldentat provozieren, um gross totzustehen. Er hat wirklich den Feind, der da war, weil er mit Gottes Hilfe besiegen. Und er hat darauf vertraut und hat das Fluss ausgelegt, die zwei Möglichkeiten. Eben, wenn der Wachposten sagt, bleibt stehen, heisst das für uns kein Angriff. Wenn der Wachposten sagt, kommt rauf zu uns, das muss so ein Platon gewesen sein, die zwei sind nachher mit Händen und Füßen dort hochgeklettert, heisst es, hinterher gibt es unsere Hände. Und die haben gesagt, kommt rauf, wir wollen euch schon zeigen, euch Hebräer. Und die sind hochgeklettert. Die haben schon noch, was haben euch die in ihrem Bauch gehabt, wenn die hochgeklettert ist? Wäre menschlich gewesen, wären sie jetzt gerade umgekommen. Rein göttlich gewesen, ist es absolute Golbensmut. Was passiert jetzt? Die zwei Männer sind dort aufgeklettert auf dem Plateau oben, sind 20 schwer bewaffnete und kampferprobte Wachsoldaten gewesen. Und irgendwie, ja, keine Ahnung wie, der Gottesschrecken ist gekommen, rumrum, es heisst sogar noch, die Erde hat gebebt. Auf jeden Fall sind die 20 Philister gleich darauf runtergekommen gewesen. Ich habe es noch überlegt, haben noch diskutiert. Wir haben es echt gemacht, ob die einfach gerade umgekehrt sind. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es gegangen. Zwei Mal, 20 Philister. Im Psalm 20,7 heisst es, nun weiß ich, dass der Herr seinem Gesalbten hilft und ihn erhört von seinem heiligen Himmel. Seine rechte Hand hilft mit Macht. Und im 9 heisst, sie sind niedergestürzt und gefallen, wir aber stehen aufgerichtet. Das sind Psalmen, ein Psalm von David, der einfach diesen Kampf geführt hat und gewusst hat, was passiert, wenn man mit dem Herrn unterwegs ist. Nachher im 14, Vers 23, so half der Herr Israel an jenem Tag und der Kampf bereitet sich aus bis Bethaven. Israel hat nicht aus eigener Kraft gewonnen, sondern eben wirklich durch Gottes Kraft und Macht. Und das ist ganz, ganz manchmal passiert. Israel hat auch gewonnen gegen die Ägypter im 2. Mose 14, 13 bis 14. Da sprach Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Das Meer ist auf, Israel ist durch, die Ägypter hinten noch und das Meer ist zu. Gott will für uns streiten, Gott will für uns kämpfen und Gott will für uns gewinnen. Wo Jesus ans Kreuz ist und er gesagt hat, es ist vollbracht, dann ist das passiert, was uns heute den Sieg bringt. Hänge ich mich an diesen Sieg, an das, was Jesus gezahlt hat und gewonnen hat, dann am Kreuz? Oder auf was vertraue ich? Lass ich auf meine Zweifel? Oder was mache ich? Oder bin ich ein Jonathan? Im 1. Korinther 15, 57 heisst: Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Die der Prayer und Prof waren, der Matthias hat doch die Zeiten, die grammatikalischen Zeiten erklärt. Und der Sieg, der ist schon passiert. Unser Sieg für dein und mein Leben ist schon passiert. Der ist schon parat im Himmel. Auch Israel hat eigentlich schon gewonnen gehabt. Das Volk hat gewusst, wir werden nicht untergehen. Bis heute steht das Volk. Bis heute ist immer wieder gewonnen worden. Und so wäre es in unserem Leben. Der Sieg von meinem Leben, von meinen persönlichen Kämpfen, der steht. Die Frage ist, hol ihn. Was mache ich damit? Und die Mächte von dieser Welt, die kämpfen einfach gegen das Reich Gottes. Jeden Tag wieder aufs Neue. Im Epheser 6, 12 heisst es: Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Der Teufel will uns stürzen und unseren Glauben zerstören und uns zu Fall bringen. Immer wieder neu. Eigentlich muss ich mir das einmal wieder sagen. Also ich weiss, was eigentlich abgeht. Auch will der Teufel sein Terrain nicht einfach preisgeben. Der will das nicht hergeben. Und ich glaube wirklich, wir müssen Gott mehr und mehr bitten, dass wir durch den Heiligen Geist er uns einen Glauben schenkt. Ein Glauben, der wirklich nicht auf die Umstände schaut. Ein Glauben, der wirklich von Gott alles erwartet. Ein Glauben, der alles im Herr herlegt. Und ein Glauben, der am Sieg von Gott teilhaben will. Vielleicht wird der Herr etwas für dich tun. Und der Herr, im Herr ist es nicht schwer, durch viel oder durch wenig zu helfen. Er braucht nichts zum Helfen. Das ist so der Jonathan. Ich merke in dieser Geschichte, wir können uns wirklich zum Vorbild nehmen. Wirklich der Jonathan, der Glaubensheld, der gegangen ist, der sich nicht verkrochen hat. Jetzt der Unterschied vom Jonathan zum Saul. Vom Sohn zum Vater. Beim Saul war das Volk. Der Saul hatte die Bundeslade. Der Saul hatte Priester. Also er muss sicher einen. Und dann noch hat er keine Kraft gehabt. Noch eine Sicherheit. Noch hat Gott durch ihn gewirkt. Aber er hat alles auf seiner Seite gehabt. Der Jonathan hat einfach im Glauben gelebt. Und er hat mit einer Gewissheit gehandelt. Der Saul hat überhaupt keinen Frieden gehabt. Er hat nur Ungewissheit gehabt durch sein Unglauben. Ich glaube, der Saul hat etwas, was in unserem Leben viel passiert. Seine Schwierigkeiten gesehen und nachher hat er auf seine eigenen Möglichkeiten geschaut. 6 Mal, 2 Schwerter. Und die Schwierigkeit waren die Philister. 60'000 Wagen, Ross, Leute mit Sand am Meer, alle bewaffnet. Ein Riesenvolk. Er hat die Schwierigkeit gesehen und nachher auf sich und seine Möglichkeiten geschaut. Und hat er gewusst, ich bin Schachmatt. Der Jonathan hat die Schwierigkeit gesehen und hat sie mit Gott verglichen. Kein Problem. absolut kein Problem. Er gewusst aus der Geschichte her, er hat das schon manchmal gemacht. Und ich glaube, wir stehen viel in der Gefahr, unsere Schwierigkeiten zu sehen im Leben und nachher auf unsere Möglichkeiten zu schauen. Und dann haben wir keine Chance. Und dann machen wir nichts, oder irgendetwas. Geben uns die Angst, den Zweifel her, weil wir immer der Minderwertigkeit, wie auch immer wir funktionieren. Und die andere Möglichkeit ist im Jonathan Sinne, unsere Schwierigkeiten zu sehen und dann an einen Gott zu glauben, der alle Möglichkeiten hat, der Wunder tun kann, wo keine Grenzen gesetzt sind. Und noch einer im 1. Samuel 14,19 heisst es, das hat mich auch wirklich beschäftigt. Ja. Und als Saul noch mit dem Priester redete, wurde das Getümmel im Lager der Philister immer grösser. Es ist mal erst dann in den Sinn gekommen, mit dem Priester zu reden. Und Saul sprach zum Priester, lass es sein. Hab Finger vor dir, jetzt musst du auch nicht mehr. Der Saul hat zwar Angst gehabt ab dem Volk, er hat Angst gehabt, sein Gesicht zu verlieren, und im Priester hat er ein dummes Maul gehabt. Der Saul ist wirklich verkehrt in der Welt entstanden. Und gleich habe ich gedacht, ups, wie viel haben wir Angst vor den Menschen und wissen, wie es den oben an uns besser machen könnte. Oder sage ich, du hast keinen Teil von meinem Leben. Jetzt gerade musst du mir auch nicht ins Leben reden. Halt die Finger fort. Jetzt gerade will ich deine Stimme auch nicht hören. Der Saul hat die ganze Zeit den Priester bei sich gehabt. Erst als er sich selber gemeldet hat, der Priester, hat er irgendetwas dürfen sagen und ein kleines bisschen ausrichten. Etwas. Die Schlacht wäre gewonnen gewesen mit dem Priester und zwar so viel besser. Und dann fragt er ihn und noch lehmt er ihn ab und sagt, hat die Finger fort. Jetzt musst du auch nicht mehr an dieser Bundeslade und jetzt noch beten. Das passiert ja schon. Ich weiss nicht, wie lange was er unter dem Baum gehockt ist vorher. Und sie hat den Priester eingeladen und sagt, ich komme doch nebenan. Was kann ich dich mal fragen, wie könnten wir die Schlacht, hast du irgendeine Idee? Und er merkt, es geht etwas. Er hat gleich immer wieder so fromme Ansätze gehabt. Er hat gemerkt, jetzt passiert etwas, wir haben Getümmel, nicht recht gewusst was, wer fehlt überhaupt, der Jonathan, Priester, komm, was wollen wir jetzt machen? Blablabla. Wo er in Stress gekommen ist. Erst als er in Stress kam, hat der Priester überhaupt eine Chance gehabt. Und ist der Stress nachher wirklich grösser, weil er gesagt hat, komm, halt die Finger fort. Noch einer heisst, und als die Männer Israels in Bedrängnis kamen an jenem Tag, belegte Saul das Volk mit einem Fluch und schwur, verflucht sei jedermann, der etwas isst, bis zum Abend, bis ich mich an meinen Feinden räche. Da aß das ganze Volk nicht. Ewig lang hat er keinen Plan gehabt. Er hat nicht gewusst, was er will. Und jetzt merkt er, es passiert etwas. Und jetzt sagt er, bis ihm hätte an meinen Finden rächen. Und dann habe ich gedacht, das ist so menschlich. Wir wissen nicht recht, aber eine Situation gibt es, wo wir jetzt gerade die Chance haben, ein bisschen grösser rauszukommen. Und pup, nehmen wir die doch gerade. Der Jonathan hat ihm etwas ein bisschen angebahnt mit seinem Glauben. Und der Saul ist gerade drauf gestanden. Bis ich mich an meinen Finden räche. Erst einmal die dumme Idee von dem verflucht, sich jeder Mann, der etwas isst, bis zum Abend. Aber der Markt, ich weiss nicht, ob noch ein Fasten dahinter war. Auch wieder ein frommer Gedanke. Jetzt tun wir noch fasten, dass wir den Kampf gewinnen. Hm. Oder irgendetwas. Oder einfach nichts studiert. Oder einfach eben die Vollkunde. Doch so, aber jetzt haben wir können 7 Wochen lang essen, was wir haben wollen. Heute muss jetzt einfach mal etwas geschaffen sein. Sonst haben wir die Philister nie geschlagen. Jetzt wird nicht gegessen. Keine Ahnung, was in dem Mann vorgegangen ist. Druck ausüben, Angst machen, einen frommen Ansatz, ich weiß es nicht. Bis ich, meine Freunde, bis ich mehr rächen konnte. Und dort auch wieder der Gegensatz. Der Saul, bis ich mich rächen konnte. Und der Jonathan sagt, der Herr wird die Feinde in unsere Hände geben. Ganz etwas anderes. Und wisst ihr, das ist so in uns innen. Ich merke so, wir können einen Tag Jonathan sein und am nächsten Saul. Der Saul ist uns viel näher, als wir wahrhaben wollen. Und der Saul hat wirklich einfach alles verdorben. Er hat die völlige Niederlage der Philister verhindert. Die hätten dort noch haben und gut mitnehmen, wenn die Männer gegessen hätten. Die hätten noch, und die hätten sie nicht nur 25 Kilometer wegjagen, sondern 100 Kilometer. Es wäre viel grösserer Sieg möglich gewesen. Es war so eine Zwischenlösung gewesen, so ein mit dem blauen Auge sind sie davon gekommen. Sie haben die Philister geschlagen, aber nicht eigentlich wirklich. So etwas Halbpatziges. Und der Jonathan hat es gesehen, hat nachher auch gesagt, in 30 hätte doch das Volk heute gegessen von der Beute seiner Feinde, die es gemacht hat, wäre dann die Niederlage der Philister nicht noch grösser geworden. Der Jonathan hat es gecheckt, kein Wunder, sagt er im Vater den Plan nicht am Anfang. Und der Honig nicht zu essen, merke ich, das ist eben so eine Geist von Knechtschaft. Also das mache ich dann nicht. Kommt mir manchmal so bekannt vor. Aber nachher sind sie übers Blut hergefallen und haben den gröbsten Fehler gemacht, den sie nur machen können. Und ich beobachte das so viel. Etwas, das mache ich dann nicht. So ein bisschen fromm, so ein bisschen. Und hinten passiert sättige Mist, die du einfach wirklich nicht hören und nicht sehen willst. Aber man tut vorne durch so ein bisschen. Das mache ich dann nicht. Aber nachher trinken sie Blut und fallen über das Fleisch her. Aber ein Maulvoll Honig nehmen wir nicht. Und nachher, auch im Saul, sieß, ich habe jetzt das gesagt, ich bleibe jetzt dran. Saul hat den Jonathan dort. Ey, aber wirklich? Der hat sich so verbissen auf sein Zeug. Der Saul hat so ein Knusch gehabt. Der hat so nicht geplant, der hat immer nur gerade reagiert auf das, was passiert. Oh, die geht etwas, also jetzt hopp, jetzt gehen wir schnell. Für den Priester haben wir nicht mehr Zeit, jetzt müssen wir gehen, jetzt passiert etwas. Und dann, oh ja, jetzt wird nicht mehr gegessen. Das sind alles so Hüftschüsse gewesen, so Kurzschüsse, schnell, schnell, jetzt noch etwas. Und jetzt, das und dieses. Jetzt, oh, jetzt habe ich gesagt, der muss sterben, also noch wenn es wie so ein Jonathan ist. Ob das schon prophetisch gewusst hat oder keine Ahnung. Oh, als er das schon sagt, bevor er es weiss. Und wenn er es gesagt hat, er hat nie Buße da. Er hat können sagen, hey, sorry Volk, jetzt habe ich mich vertan. Er hat das Gesicht verloren, aber er hat seinen Sohn gerettet. Nein. Merkt ihr, wie wichtig das ihm war, dass er das Gesicht behalten konnte? Der hat den Sohn dort getötet. Der den Sieg für das ganze Volk gebracht hat und nicht nur einmal. Jonathan war wirklich der in dieser Saul-Familie, die irgendwie studieren konnte. Es waren noch zwei andere Buben da. Der Saul hatte drei Buben, zwei Mädchen. Von diesen zwei Buben, denen wird der Name erwähnt, aber der Jonathan war wirklich der. Und der Fluch hat ihn auch wirklich gegriffen. Der Jonathan ist in jungen Jahren abgetreten. Mit seinen zwei Brüdern zusammen am gleichen Tag. All drei Buben tot. Es ist nicht einfach, ja. Und der Saul hat das Zeug nie zurückgezogen. Der hat das Wort gesagt und das spürt er, was passiert. Man hat mal etwas gesagt und dann räumt man einfach, bis man in der Wand ist. Man kehrt nicht um, man tut nicht Buße. Man läuft einfach weiter. Der Mensch funktioniert so. Weiter, bis die Sache an der Wand ist. Das Fleisch hat der Saul völlig verwirrt. Die Torheit vom Fleisch hat auch die Gemeinschaft mit Gott gehindert. Wo bin ich? Wo bin ich einfach Saul in meinem Leben? Wo kehre ich nicht um? Wo tue ich nicht Buße? Und wo bin ich der Jonathan, wo einfach der Glaube höher ist als die Umstände? Oder ein Glauben, der nicht auf die Umstände schaut, sondern einfach weiss, weil ich weiss, ich habe einen Gott, wo alles möglich ist. Ein Glauben, der einfach alles von Gott erwartet. Der einfach weiss, unser Gott kann Wunder tun. Und ein Glauben, der einfach im Herrn alles herlegt. Sagt, da sind die Philister, da bin ich. Da sind meine Kämpfe. Und der Glaube, der wirklich den Sieg von Gott einfach teilhaben will, will dabei sein. und sich nicht verrennt in den eigenen Aussagen, die so aus dem Fleisch gekommen sind, so unsere eigenen Ideen gewesen sind, nichts mit dem Herz zu tun haben. Und gleich greifen sie.
Genau. Offensichtlicher Kontrast zwischen zwei Männern aus der gleichen Familie. Noch spannend eigentlich. Aber nicht ganz gleich unterwegs. Und ja, jetzt habe ich es gut gesagt, an einem Tag bin ich Saal, am nächsten bin ich Saal, Jonathan, was auch immer. Ich möchte einfach nur sagen, ich lege euch heute vor, Jonathan oder Saul. Das ist die Entscheidung, die ihr treffen könnt. Immer wieder ist die Situation, bin ich Jonathan oder bin ich Saul? Habe ich meine eigenen Sachen, meine Schwerpunkte, meine Sachen, meine Wertvorstellungen, die wichtig sind, wie der Ruf, das Gesicht zu wahren, impulsiv, eigeninitiativ können sein, oder? Oder höre ich auf das? Höre ich auf das, was der Herr will sagen? Und suche ich sie Willen? Suche ich sie Willen? Es ist so, jeder würde sagen, klar, ist ja logisch, welche sie wählen, oder? Der Profi in der Pudding heisst so gut. Dann hat das Auge. Es zeigt sich dann im Leben, was Sache ist. Und ich glaube, wir sind viel mehr noch Saul, als wir gerne wären. Und wir sehen uns manchmal für einen Saul in unserem Leben. Anstatt für einen Jonathan. Und sie irgendwo unterwegs auf ein Rennen ist und es fällt uns schwer umzukehren. Und das ist ein Riesenproblem. Und es ist mir so wichtig, die Entscheidungen vom Saul, die haben langfristige Folgen gehabt. Mir jetzt gesagt hat, die werden wir. Es geht noch 17 Kapitel. Bis die Jonathan und Saul sterben. Glaubt mir, sie werden die 17 Kapitel nicht anschauen. Es ist nicht mehr so viel vom Saul drin. Dann nachher. Aber es nimmt das Ende, wo er sich entsprechend aufgesetzt hat, leider. Auch mit dem, was wir heute wieder diskutiert haben. Weil er das nicht gemacht hat und entscheidet, er hat nicht gekehrt. Er hat nicht gedreht. Er war stur. Er war stolz in seinem Kopf zum Kehren. Heimen wir den Kopf ab und kehren wir um. Haben wir den Kopf, aber sind wir nicht stolz? Sind wir nicht stur? Sondern haben wir den Kopf, aber kehren wir um, damit wir hören können, was der Herr will sagen. Weil in unserem Eigentum hören wir es nicht. Und ich will euch wirklich ermutigen, überlegt euch im Leben, wo ihr steht, wie ihr lauft. Wenn ihr saulmässig lauft, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Wenn ihr jonathanmässig lauft, könnt ihr auch sagen, wisst ihr, was ihr zu tun habt, dann könnt ihr euch weiterlaufen. Das ist euch noch gut. Saulmässig wird nicht wirklich ermutigen, laufen nicht weiter, sondern kehrt um. Seid lernbereit, korrekturbereit. Und dann kommen wir auf einen ganz anderen Weg. Es war so ein Kontrast heute in dieser Geschichte. Es waren zwei Männer, die nicht wirklich Mut machen, wählen die Richtung. Damit wir den Segen erben können. Und nicht, dass wir irgendwo ständig müssen, versuchen, ein Gesicht zu wahren, das schlussendlich sowieso nicht verrät. Und das Allerwichtigste, vertrauen wir auf den, der uns den Sieg geben kann, der absolut alle Möglichkeiten hat. Setzen wir auf die Karte Jesus Christus. Setzen wir auf die Karte Jesus Christus, nicht auf unsere Stärke, nicht auf unsere Fähigkeit, sondern auf die der Herr hat. Amen.